Es ist wirklich sehr nett, einen Psychiater einzuladen. Ich habe mich auch gefragt, einen Psychiater zu einem eigentlich sehr internistischen Thema, zu einem Core-Thema der Volkswirtschaft und der Medizin. Ich fühle mich eigentlich geehrt, dass ich da als Psychiater zu einem Thema sprechen darf, wo wir uns eigentlich immer sehr ausgegrenzt fühlen. Aber vielleicht hat das auch andere Gründe. Im Prinzip möchte ich ein bisschen die Komorbiditäten bei Adipositas aus Ihrer Perspektive zu beleuchten. Ich will Ihnen keinen Vortrag halten über diverse Essstörungen, sondern probiere in ein Patientenklientel hineinzugehen, wo ich glaube, dass Sie das sehen. Ich möchte Ihnen zu Beginn Befunde zeigen aus der bildgebenden Hirnforschung, aus einem Arbeitsbereich, in dem ich arbeite, aus PET-Studien und aus funktionellen Magnetresonanztomographie-Studien. Sie werden, wenn Sie ein bisschen die Literatur verfolgt haben, gehört haben, dass in den letzten 20 Jahren in der Psychiatrie sehr viel dieser Studien durchgeführt wurden und sehr große Unterschiede gefunden wurden in Kohortenstudien, in longitudinalen Behandlungsstudien, aber es keinen einzigen biologisch validen Marker gibt, wo wir zum Beispiel eine Therapieevaluation machen und wir würden uns alle sozusagen den psychiatrischen BMI für eine Depression wünschen, wir würden uns alle sozusagen so ein Repertoire an Hormonwerten wünschen, wie sie es in der täglichen Praxis haben. Kurz zur Einführung in ein, wie ich glaube, äußerst komplexes Organ, das die Evolution hervorgebracht hat. Wenn wir sehen, dass wir, wenn es um Essen geht, wenn es um Hunger geht, wenn es um Belohnung geht, müssen wir vor allem eine Region anschauen im Gehirn, das sich das Belohnungssystem nennt. Wir sehen da eine Region sehr prominent, nämlich den Nucleus Accumbens, der auf Belohnung, wenn man es zum Beispiel mit Drogen testet, mit Kokain testet, anspringt und sehr starke dopaminerge und serotonerge Innervation hat, aber auch andere Kerne da im Mittelhirn, Putamen, Thalamus. Wenn es dann um die kognitive Bewertung geht, dieses Rewards im Englischen, dieses Belohnungs-Items auf Deutsch, da muss man sich eher so die höheren kortikalen Gebiete anschauen, den dorsolateralen, präfrontalen Kortex, den Kortex, dem Entscheidungsfähigkeit zugeschrieben wird. Sie werden es wissen, bei Frontalhirnläsionen gibt es eine gewisse Enthemmung, sodass es zu einer Impulskontrollstörung kommen kann zum Beispiel. Wir wissen, dass diese Gebiete teilweise von psychiatrischen Erkrankungen betroffen sind. Wir wissen, dass vor allem der präfrontale Kortex, aber auch das anteriore zinguläre Kortex bei der Depression Unterschiede aufweisen in der Aktivität. Wir wissen das auch von anderen limbischen Organen, wie zum Beispiel der Amygdala, dem Mandelkern, wo wir die Angstkontrollschnittstelle zwischen Gedächtnis und aktuellen Stimuli erfahren. Man könnte sagen, die Amygdala ist sozusagen ein Gateway zwischen das, was ich gelernt habe im Laufe meines Lebens, im Laufe meiner Bindungserfahrung, was Angst ist und wovor ich Angst habe, und den aktuellen Stimuli, die ich vom sensorischen Input bekommen. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass wir diese Dinge anschauen können. Wir können sehen, wie diese Gehirnregionen zum Beispiel bei Sättigung sich verhalten. Wir sehen, dass wir bei ganz normalen, gesunden, jungen Probanden, das sind meistens zum Beispiel Studenten, die in der Uni einen Aushang sehen und da bei einer Bildgebungsstudie mitmachen, Magnetresonanztomographen, bei Sättigung eine verringerte Reduktion oder eine verringerte Aktivität in der Insula haben. Insula ist ein Gebiet, der auch Empathie zugeschrieben wird zum Beispiel, aber auch bestimmte Reward- oder Belohnungssystemfunktionen hat. Genauso eine Reduktion des Frontalkortex hier, aber auch ganz prominent den Nucleus Accumbens, das ist sozusagen das Kerngebiet, ich habe es erwähnt, das angeht, wenn man Ratten zum Beispiel Kokain gibt. Eine berühmte Studie gibt es, wo man Ratten Kokain gibt und die auf den Taster drücken lassen, dass sie selbst administriert Kokain bekommen können, dann machen die das bis zu 10.000 Mal in 24 Stunden, bis zum Tod in Wirklichkeit. Das kennen wir eigentlich auch alle, ne? Aus dem täglichen Leben, wenn wir ein gutes Essen haben, wenn wir, sage jetzt irgendeinen Namen, im Steiereck zum Beispiel ein gutes Essen haben oder in irgendeinem anderen Wirtshaus, und wir haben ein Glücksgefühl danach. Ne? Und man kann das sicher auch im Gehirn sehen. Man weiß auch, dass zum Beispiel die Bewertung danach im dorsolateralen präfrontalen Kortex oder in der Insula, in anderen Gebieten, die Insula hat mehrere Unterkerne, es ist nicht so einfach, wie es hier dargestellt ist. Das können Sie sich vorstellen, dass in den Regionen, die Sie hier leuchten oder die Sie hier bunt sehen, zigtausende, zehntausende, hunderttausende Neuronen sitzen, die alle spezielle Aufgaben haben. Also es ist nicht so einfach, wie Sie es immer auf den Bildern sehen, und ich sage Ihnen auch immer als Take-Home-Message, seien Sie kritisch bei solchen Befunden, bei der bildgebenden Hirnforschung. Man kann auch sehr viel tun. Ja. Ich kann theoretisch auch so ein Bild einfach nur anmalen. Ja. Was ich nicht gemacht habe, ich habe eine weitere Studie gebracht aus 1999. Sie sehen, das ist einem Journal, das eigentlich nicht der Psychiatrie zugeordnet wird. Man sieht hier schon, dass zum Beispiel bei Adipositas der Hypothalamus auf einen Glukosestimulus ein bisschen anders reagiert. Also es ist nicht so bunt, das war 99. Da unten, da oben hat man die adipösen Patienten und unten gesunde Probanden. Also man sieht wirklich, dass der ein bisschen verzögert reagiert. Die Message ist, man kann es auch im Gehirn messen. Man sieht, wenn man dann auch die Essstörungen dazu nimmt, dass man bei normalen Gewichtigen oder bei übergewichtigen, gesunden, psychiatrisch gesunden Patienten eine gewisse Aktivierung hat. Da geht es darum, dass man das Gehirn, dass man dem Gehirn im Scanner teilweise Bilder zeigt, teilweise auch Geschmacksstimuli vorgibt und die Gehirnaktivierung beim Schmecken testet. Man sieht, dass die normalgewichtigen Gesunden und übergewichtigen Gesunden in diesen niederen frontalen Gebieten oder temporalen Kortex ziemlich ähnlich sind. Man sieht aber, dass da bei der Bulimia nervosa oder beim Binge-Eating-Syndrom diese zwei da hier vorne fehlen bzw. weniger sind. Das sind so Vergleichsstudien, die man machen kann, die zeigen, die auch entstigmatisieren, was ein wesentlicher Prozess ist, der in der Psychiatrie gerade passiert, mit solchen Befunden, dass man den Patienten sagen kann, naja, ihr Gehirn ist auch unterschiedlich. Es ist nicht nur die Mutterbrust oder eine Introjektion oder eine psychologische Traumatisierung, sondern man sieht auch, es gibt messbare Unterschiede im Gehirn. Das ist für viele sehr dramatische Familiendynamiken unter Umständen auch ein bisschen eine Entlastung. Man kann eine Food Addiction Score machen. Ich habe da einen Score gefunden. Man muss dazu sagen, für mich war das alles relativ neu. Ja. Also wir haben das nicht in unserer täglichen Ausbildung, und ich war sehr fasziniert von dieser Schnittstelle. Ich bin grundsätzlich sehr fasziniert von der Schnittstelle Psychiatrie und sogenannte somatische Medizin. Aber Sie werden sehen, diese Sachen, die Ihnen präsentiert, die sind teilweise auch relativ neu. Und diese Studien, zum Beispiel da aus 2011, es kommen dann noch rezentere, sind Dinge, wo sich die sagen wir mal, neuropsychiatrisch interessierte Forscherabteilung auch erst in den letzten Jahren damit auseinandersetzt. Das heißt, wir können Korrelationen ziehen hier von einem Areal, das mit kognitiver Bewertung zusammenhängt, und einem Food Addiction Score, auch hier im Frontalkortex. Wenn man sich jetzt eine epidemiologische Studie anschaut, wo man ganz banal in übergewichtigen Männern und Frauen Angst- oder Depressionsscores hernimmt, die Studie ist nicht von besonderer Qualität, aber ich habe auf die Schnelle nicht wirklich viel Besseres gefunden. Wenn Sie sehen, dass bei adipösen Patientinnen und Patienten eine deutliche Zunahme der Inzidenz von depressiven und von Angstsymptomen gibt. Es ist natürlich für jemanden, der in einer Ambulanz sitzt, der wenig Zeit hat und der unter Umständen auch nicht die nötige Sicherheit oder Fortbildung hat, sehr schwierig, da die richtigen Fragen zu stellen, wenn Sie glauben, aber es ist wirklich gar nicht so schwierig, weil wenn wir mal hier sind, ja, bei so einem hohen Prozentsatz, dann fällt das auch auf. Ja. Und dann geht es eigentlich nur darum, die Psychiater, die leider zu selten sind, wir sind ein Mangelfach seit heuer, auch offiziell von der Ärztekammer, einfach mit ins Boot zu holen. Es gab da so einen Zugang im DSM-5. DSM ist sozusagen das diagnostisch-statistische Manual der American Psychiatric Association, das 2013 nach langer Vorbereitungszeit herausgekommen ist. Es gab da so einen Zugang, diese hohen BMI-Werte, wo eine hochkalorische, hochfrequente Essverhalten, das definitiv gestört ist, man könnte fast sozusagen Pathologisierung der Nahrungsaufnahme vorliegt, mit Suchterkrankung gleichzusetzen. Auch ein wichtiges Statement nebenbei, Sie haben es hier gehört, das waren andere meiner Kollegen da, die darauf hingewiesen haben, Frau Professor Fischer hat einen schönen Vortrag gehalten über Erkrankungen. Die sogenannte Food Addiction kann man vielleicht als Abhängigkeit klassifizieren, wenn Sie die Kriterien, die ich dann bringen werde, bei der anderen Erkrankung, nämlich Binge Eating Disorder, genauer anschauen. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied, nämlich die Droge sozusagen ist unser alltägliches Brot. Es ist kein Kokain, es ist kein Heroin, es ist nichts, was wir in unseren psychiatrischen Suchtpatienten ursprünglich als Droge klassifizieren. Und es hat auch einen gewissen Vorteil, wenn Sie Ihre Patienten, die adipös sind, nicht als Suchtkranke bezeichnen. Weil man grundsätzlich sagen kann, dass alles, was in der Psychiatrie an Stigma da war im Laufe der letzten 100 Jahre, noch immer mitschwingt und man sehr gut beraten ist, wenn man das Stigma reduziert. Was hat man nun gemacht in dem DSM? Man hat eine Erkrankung eingeführt, die eigentlich schon seit 1950 beschrieben worden ist, auch im DSM-4 schon vorbereitet worden ist, die sich Binge Eating Disorder nennt. Und auf die möchte ich noch im weiteren Verlauf genauer eingehen. Sie sehen, es gibt einige psychiatrische Erkrankungen, an die Sie denken können, wenn Sie jemanden sehen mit einem hohen BMI oder mit einem sehr hohen BMI. Ja. Da kann die Bulimie natürlich vorkommen, da kann die Schizophrenie vorkommen, eine wahnhafte Störung, eine Subform einer Schizophrenie. Diese Dinge, an die sollten Sie denken, genauso eine Depression oder eine Angststörung. Dazu gibt es viele Vorträge, dazu gibt es viel Informationsmaterial, auch mittlerweile zu Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Da kann Essen eine gewisse Funktion erfüllen. Aber ich möchte im Weiteren genauer auf das Binge Eating Disorder eingehen, weil es eigentlich eine sehr, sehr, sehr rezente Entwicklung ist, das in das DSM aufzunehmen und es noch nicht einmal im ICD-10 drinnen ist. Also, wenn Sie es diagnostizieren würden, würden Sie es unter sonstige Essstörung aufnehmen. Ich denke mal, es wird im ICD-10-11, das in Vorbereitung ist, vorhanden sein. Wichtig ist, dass Sie genau das, was unser Verhalten ausmacht, was unsere Einstellungen ausmacht zum Essen, hinterfragen. Nicht nur die sogenannten Hardcore-medizinischen Laborwerte oder, wir haben gesehen, gar nicht einmal so Hardcore-medizinische Skalen, sondern auch psychologische Verhaltensmuster erfragen. Zum Beispiel, wie oft essen Sie, wann essen Sie? Gibt es sozusagen einen Kontrollverlust, ein Merkmal eigentlich, das aus der Suchtmedizin kommt? Ist es so, dass bei einem Essanfall es zu einem Schlingen kommt, das wirklich stärker ausgeprägt ist als bei der Normalbevölkerung? Oder wird so stark gegessen, dass es ein Vollgefühl gibt? Das sind Kriterien, die in Binge Eating Disorder erfüllt sein sollten. Auch ein Essenfall, der nicht durch Hunger ausgelöst ist. Ganz einfache Frage, haben Sie Hunger beim Essen oder essen Sie einfach zur Spannungsreduktion? Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele. Es gibt auch manchmal Schuldgefühle, Schamgefühle nach so einer Essattacke. Man muss dazu sagen, es gibt Patienten, die gehen mit täglich 100 Euro, also psychiatrische Patienten, aber auch Patienten mit Binge Eating Disorder, die gehen mit mehreren 100 Euro täglich vom Supermarkt nach Hause. Und da ist es sicher mal gut zu hinterfragen, wie Einkaufsverhalten auch zum Essen oder wo gegessen wird. Aber was charakteristisch ist bei dem Binge Eating Disorder, ist, dass die Betroffenen unter den Essanfällen leiden. Das ist nämlich nicht so zum Beispiel bei einer Anorexie. Das ist bei der Bulimie auch anders. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na gut, das ist ein kulturelles Phänomen, das ist ein Foto einer amerikanischen Sitcom, da geht es um eine Familie, wo ein Kind als Model auftritt, die sind alle adipös, die werden gefilmt und das wird in die Kultur hinausgetragen. Das ist ein Foto von sogenannten Fatty Clubs, da kann man als adipöser Mensch sozusagen seine Leidenschaften frönen. Nun, als Psychiater muss man schon darauf hinweisen, das war wahrscheinlich schon früher auch ähnlich. Ne? Das ist ein Bild von Bruegel, da geht es um Feast of the Gods. Es war sicher so, dass wenn früher die Nahrungsmittel verfügbar waren, dann wurde auch geföllert und auch in anderen Kulturen. Das sind nicht nur immer die bösen Amerikaner, sondern es hat auch in anderen Kulturen eine gewisse Tradition. Wenn man jetzt schaut, was so Risikofaktoren sind für dieses Binge Eating Disorder, dann muss man ganz klar sagen, dass da bei gesunden Probanden zum Beispiel negative Selbstwerte, negative Selbstsicherheit, aber auch psychiatrische Phänomene wie eine Depression oder Verhaltensprobleme oder eine Depression bei Erwachsenen, also bei den Eltern, ein Risikofaktor darstellt. Wenn man sich die Odds Ratio anschaut, das ist teilweise gar nicht so gering. Das sind 8, 4, 7, oder Zwäsche von 2, 3 ist schon sowas, wo man einen relativ guten Effekt hat. Das sind Fragen, die man natürlich fragen kann. Wie geht's? Wie haben Sie Ihr Essverhalten gelernt? Wie war das in der Familie? Aber für das braucht man Zeit. Wir Psychiater nehmen uns diese Zeit. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, auch in der Ambulanz, dann bitte ich Sie einfach auch an die Psychiatrie zu denken. Man muss sagen, es gibt psychologische Behandlungen bei dem Binge Eating Disorder. Es gibt schöne Studien, die zeigen, nach einem 2-Jahres-Zyklus von kognitiver Verhaltenstherapie oder interpersoneller Psychotherapie, Sie wissen, das sind 20, 40 Sitzungen, gibt es eine wirklich größere Reduktionsrate, als wenn man Behandlung wie üblich macht. Auch wenn man zum Beispiel eine ganz, ganz rezente Studie zeigt, und das ist auch ein Folgeeffekt, Sie wissen, wie das ist, und DSM-5 kommt eine neue Erkrankung, die es eigentlich eh schon länger gibt. Es werden Studien durchgeführt, es werden epidemiologische Studien vermehrt durchgeführt, es werden mehr Behandlungsevaluationen durchgeführt, die Firmen sind mehr interessiert. Wenn man dieses Lisdexamfetamin zum Beispiel anschaut, das erst vor, ich glaube, 3 Wochen oder vor 4 Wochen ein Oberarzt mir geschickt hat, sieht man, dass es ein Amphetamin, das eigentlich für die ADHD-Behandlung zugelassen ist, einen signifikanten Gewichtsreduktionseffekt bzw. Binge-Eating-Anzahl-Effekt gibt im Vergleich zu Placebo. Kurz und bündig am Schluss noch, wenn Sie sich Sorgen machen, ob Antidepressiva Gewichtszunahme machen, ein bisschen einen Sprung vom Binge-Eating-Disorder, Antidepressiva sind eine Behandlungsoption für eine Depression beim Binge-Eating-Disorder oder bei anderen psychiatrischen Erkrankungen. Sie werden sehen, mehr oder weniger machen es alle. Manche machen weniger Gewichtszunahme, zum Beispiel Wellbutrin, Bupropion oder Duloxetin. Sie werden auch sehen, dass zum Beispiel ein klassisches Antidepressivum das Gewichtszunahme macht, aber das werden vielleicht welche von Ihnen schon gehört haben, Mirtazapin ist. Also man kann differenzieren, wichtig ist zu wissen, es gibt Unterschiede bei den Antidepressiven, aber ein bisschen mehr oder weniger Gewichtszunahme machen alle. Wir wissen auch, dass Leuten, denen es besser geht, Appetitstörung ist ein Symptom der Depression, dass Leuten, wenn es in der Depression besser geht, mehr essen, mehr Appetit haben und dann Gewicht zunehmen. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen eingehen darauf, wie Antipsychotika Gewichtszunahme machen. Sie sehen, es gibt Studien, die zeigen, periphere Insulinresistenz geht rauf und so weiter. Es gibt Studien, die zeigen, dass es Unterschiede gibt in den Antipsychotiken ganz unten, Olanzapin, Zyprexa, Clozapin, das sind so die häufigen Antipsychotika, die gegeben werden, Risperdal. Im Prinzip kann man den Leuten sagen, ja, sie machen Gewichtszunahme. Wenn das Medikament indiziert ist, gehen wir im aktuellen klinischen Praxis davon aus, dass wir dieses Risiko in Kauf nehmen, weil die Konsequenzen geringer sind als die Probleme, die die Grunderkrankung mit sich bringt. Gut, ich denke, wir werden im nächsten Vortrag vieles hören über die bariatrische Therapie. 2, 3 Sachen. Wichtig, es ist so, dass es sicher ist in psychiatrischen Patienten. Es gibt immer wieder die Frage, ist der Patient einwilligungsfähig, nicht einwilligungsfähig? Im Prinzip gibt es eine Studie, die gezeigt hat, auch sehr rezent, dass man eine laparoskopische Gastrektomie oder ein Gastric Banding durchführen kann im psychiatrischen Patienten. Und zum Schluss, man sieht, dass die Morphinausschüttung bei der bariatrischen Operation danach im Gehirn, gemessen mit PET, ganz rezent, das Paper ist vielleicht ein paar Wochen alt, deutlich verändert ist zwischen präoperativ, postoperativ in vielen Gehirnregionen. Das Ganze ist hier noch einmal ein Bild dargestellt, nicht aber das Dopamin. Also man sieht, man kann auch im Gehirn Effekte messen und ich möchte nicht mehr so sehr auf Prädiktionen von Behandlungserfolgen bei Gewichtsabnehmen eingehen. Das werden Sie vielleicht besser kennen als wir Psychiater. Ich möchte Ihnen nur eins mit auf den Weg geben. Das ist sozusagen die Mutter dieses Kindes, was ich vorher gezeigt habe, aus der Sitcom in Amerika. Die wurde da für die Sitcom motiviert und trainiert fleißig. Es gibt einen Effekt, der wesentlich ist aus psychiatrischer Sicht bei Gewichtsabnahme, nämlich der Trainer. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, der die Leute motiviert, wenn Sie einen Therapeuten haben, der die Leute motiviert, oder einen Psychotherapeuten haben, der sich auch um die psychiatrischen Probleme kümmert, beziehungsweise einen Psychiater, der sich um die Medikamente kümmert, dann gehe ich davon aus, dass der Behandlungserfolg wesentlich besser ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen haben, einfach fragen.